Sie hören an der Orgel Markus Pfandler-Pöcksteiner mit einer Partita von Johann Nepomuk David. Wir lernen Markus Pfandler-Pöcksteiner heute als Musiker, Kirchenmusiker kennen, als Psychotherapeuten und einfach als Markus, als Mensch, der sich Gedanken macht über das Fasten, über Rituale, über das Loslassen und die Abenteuerlust, etwas Neues auszuprobieren. Diese 40 Tage vor Ostern, die Zeit der bewussten Reduktion, auf die das große, üppige Fest der Auferstehung folgt, beschäftigen Markus Pfandler-Pöcksteiner eigentlich schon seit seiner Kindheit.
Also biografisch gesehen war das für mich als Kind eine ganz wichtige Zeit, weil ich habe das Ministrieren geliebt. Und da war diese Vorbereitungszeit auf die Karwoche, das hat mir als Kind sehr fasziniert. Also der Gedanke, sich zu reduzieren, um sich auf ein spirituelles Ereignis vorzubereiten, das hat mich schon als Kind, als Jugendlicher sehr, sehr begeistert. Und da die ganze Liturgie dann zu Ostern, also das große Sacrum Triduum von Gründonnerstag bis in die Auferstehungsliturgie und dann dem Ostersonntag, das hat mich als Kind schon begeistert, dass man quasi sein ganzes Leben eigentlich einbinden kann in einen Rhythmus von Reduktion. Reduktion bis ins Grab, Reduktion bis zum totalen Stillstand, bis über den Stillstand eigentlich sogar hinaus, bis in die Auslöschung. Und aus dieser Reduktion dann in einer Überfülle, also die über unsere Existenz hinausweist, eigentlich fast explodieren können. Also das hat mich als Kind schon sehr, sehr beeindruckt. Also die Kindheit da im nördlichen Waldviertel, noch vor dem Mauerfall, bin 79 geboren und in Gmünd aufgewachsen, und da war ja die Welt aus eigentlich. Also es war 2 Kilometer neben unserem Haus war die Staatsgrenze und der Eiserne Vorhang, und die Grenze war ganz massiv spürbar, und dadurch war das ganze Leben in vielen Möglichkeiten irgendwie sehr begrenzt. Und ich glaube, dass so diese Hinwendung auf das Transzendente, die Reduktion und dann das Aufblühen aus dem Null heraus, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit für mich war, diese Begrenztheit überhaupt der Lebensumstände dort am Eisernen Vorhang irgendwie aufzubrechen. Im Studium dann, ich habe dann Kirchenmusik studiert, war es natürlich eine ganz zentrale Zeit, weil ja ganz viel Kirchenmusikliteratur sich mit der Fastenzeit auseinandersetzt. Und auch da war eigentlich eine extrem spannende Erfahrung, dass ja mitunter die schönste und die prachtvollste und sinnlichste Musik für die Fastenzeit entsteht. Also wir brauchen ja nur auf die Motetten von Gesualdo denken für die Karwoche, das Stundengebet der Karwoche, oder die Fastenzeitmotetten von Francis Poulenc. Also das ist ja unheimlich sinnliche Musik, die aber für eine Zeit geschrieben ist, wo man sich eigentlich zurücknimmt oder wo man eigentlich sich auch der leidvollen Dimension des Lebens irgendwie besinnt. Und dann, als ich in Altenburg die Sängerknaben geleitet habe, war auch da die Fastenzeit eine ausgesprochen arbeitsintensive Zeit, wie es ja im religiösen Kontext oft so ist, dass die Zeiten, die eigentlich der Einkehr gewidmet sein sollen, die fäusterliche Bußzeit, wie sie ja eigentlich heißt, und der Advent Zeiten hoher Betriebsamkeit sind. Und genau dieses Miteinander, über das wir vielleicht dann auch noch sprechen werden, ob ich nicht in der Reduktion eigentlich eine neue Fülle finde. Das war da auch in der Arbeit mit den Jugendlichen schon spürbar. Also die Literatur wird von der Harmonik her schlichter, von der Rhythmik her schlichter. und wird dennoch existenziell eigentlich oft reicher als komplexe Literatur oder Popularmusikliteratur. Und auch das hat die Jugendlichen schon irgendwie gut erreicht. Und jetzt, seit ich da in der Therapiepraxis arbeite, hat sich dieser Begriff ein bisschen verschoben, wo ich mehr den Eindruck habe, das Leben schwingt ohnehin in größeren Phasen, wo es mal fastenzeitlichere Abschnitte gibt und dann wieder Abschnitte, die in die Fülle gehen und die sehr üppig werden. Also es hat sich bei mir eigentlich stark gelöst von bestimmten Wochen im Jahr, hin zu einem Einlassen darauf, dass es einfach Lebensumstände gibt, auch im Leben der Klienten, auch im eigenen Leben, wo man ohnehin festhält, um überhaupt Halt zu finden. Also wo ich sage, ich reduziere mich jetzt im Erleben und ich muss mich auch reduzieren, weil das, was ich gerade erlebe, der Tod von nahen Angehörigen, belastende Erfahrungen, das nimmt mich sowieso so ein, dass ich mich reduzieren muss von meinen Aktivitäten, auch von meinen Eindrücken, um das überhaupt fassen zu können.
Das Wort Fasten kommt vom althochdeutschen Fasten, das ursprünglich an etwas festhalten bedeutet.
Also wenn wir den Begriff des Fastens von eben diesem Halten und Bewahren her betrachten, dann denke ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt daran, dass wir dort, wo wir gezwungen sind, uns zu reduzieren oder wo wir es freiwillig tun, eigentlich einen ganz wichtigen Halt finden. Manchmal einen letzten Halt finden. Jede Zeit der inneren Besinnung ist rein schon historisch gesehen sehr oft mit Ritualen verbunden. Und ein Ritual ist etwas, was ich auf den ersten Blick einmal einfach immer gleich mache. Und das kann dann weitergehen. Also ich mache es auch immer zu einer bestimmten Zeit. Zu einer bestimmten Tageszeit mache ich immer dasselbe. Und damit lege ich mich eigentlich ganz stark fest. Ich nehme mir selbst die Entscheidung für diesen Zeitpunkt. Ich schneide mir die Entscheidung ab, was ich zu diesem Zeitpunkt mache, sondern ich mache einfach zu diesem Zeitpunkt immer dasselbe. Und jetzt machen wir oft die Erfahrung, dass genau in dieser Reduktion eine neue Fülle liegt. Also ich nehme ein ganz praktisches Beispiel. Die definitive Ritualhaftigkeit und Beschneidung ist eine Familie, finde ich. Kinder bringen einen in die absolute Ritualhaftigkeit. Das beginnt schon damit, wenn sie geboren werden, der Ablauf von den Bedürfnissen, die sie haben, vom Schlaf. Für junge Eltern ist dieser Schlafrhythmus ganz wichtig. Aber auch wenn sie größer werden, schleift sich ein, sondern es ergibt sich einfach ein Tagesablauf, der dann mal einen ritualhaften Zug bekommt. Nehmen wir das gemeinsame Abendessen. Alle kommen nach Hause, die einen von der Schule, die anderen von der Arbeit. Man trifft sich beim Abendessen und das ist ein Punkt, der für viele Menschen ein Ritual ist. Und wir treffen uns und dort passiert eigentlich immer dasselbe. Und dennoch ist in diesem Ritual eine unglaubliche Fülle drinnen. Jeder verändert sich, jeder Tag ist wieder anders. Das Brot, das wir uns streichen, streichen wir jeden Tag gleich und jeden Tag anders, weil wir jeden Tag anders beieinander sitzen, in einer anderen Verfassung. Die Gespräche sind jeden Tag anders, obwohl wir immer dasselbe tun. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral, wenn man sich auf das Fasten einlässt, auf ein Fasten in jeder Denkweise. In der Hinsicht, wenn ich versuche, mich zu reduzieren, ich lege mich auf bestimmte Dinge fest, dann bietet das die großartige Möglichkeit, in der Reduktion eigentlich die neue Fülle zu entdecken. Indem ich mich vertiefe in das, was jetzt genau in diesem Moment eigentlich passiert.
Noch einmal kurz gesagt, Reduktion als Weg zur Fülle. Vielleicht haben auch Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Sie erst, wenn Sie sich zum Beispiel nur darauf konzentrieren, was Sie gerade alles hören und dabei das Sehen, Schmecken und Spüren einmal weglassen, dass Sie erst dann so richtig wahrnehmen, was alles zu hören ist.
Also weil du gerade den Sinn, das Sinnliche nennst, es ist aufgrund der medialen Reichhaltigkeit, in der wir leben, ja überhaupt so ein bisschen die Frage, mit wie viel Sinnesreizen sind wir denn konfrontiert und wie viele davon können wir eigentlich wirklich verarbeiten? Also ob nicht eine Reduktion in mehreren Sinnesmodalitäten, auch in digitaler Hinsicht, was ja fast ein neuer Sinn geworden ist. Ich habe mal das Wort gelesen, die Cloud ist wie ein symbolischer Dauerkontakt mit dem Firmament. Und dass da wahnsinnig viel Energie wohin läuft, was scheinbar unendlich ist. Und ob wir dafür auf Dauer wirklich gebaut sind, ob es uns auf Dauer seelisch wirklich gut tut, ist so die Frage. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten des Internetfastens und des digitalen Fastens und ich denke, das ist zumindest überlegenswert. Wem von uns fällt es leicht, das Handy abzudrehen einen Tag? Wer hat das letzte Mal probiert? Ich habe das ewig nicht getan. Und dabei wäre es aber wahrscheinlich eine Möglichkeit, wie du gesagt hast, einen Sinn, eine Quelle, ein Sinneseindrücken mal zu reduzieren und zu schauen, ob nicht eine neue Fülle dadurch aufgeht.
So betrachtet verliert das Fasten fast seine negative Konnotation. Statt der Sorge, dass mein Lebensraum durch das Weglassen von dies oder jenem zu klein, eng und langweilig wird, kommt eine Neugier ins Spiel.
Und überall, wo ich etwas Gewohntes wegnehme für eine bestimmte Zeit, wird ja ein neuer Raum frei. Und den Mut zu finden, diesen Raum einmal auch frei zu lassen und einmal sein eigenes Organ wieder mal zu schulen, überhaupt hinzuhören. Was liegt denn in meinem Leben überhaupt gerade in der Luft? Was bietet mir das Leben denn überhaupt gerade an? Also in einem sehr spannenden Interview mal gehört, das damit geendet, dass der Journalist den Interviewten fragt, was ist der Sinn des Lebens? Und der Interviewte hat dann gesagt, sitzen, schauen, atmen und hören, was das Leben eigentlich von einem will. Und das jetzt als grundsätzliche Lebenshaltung ist natürlich nur dem vergönnt, der das zur Grundlage seines Lebens macht. Und es hat einen guten Grund, warum in fernöstlichen Meditationstechniken ein Leben lang darauf hingearbeitet wird, einmal nur im Sein anzukommen überhaupt, leer zu werden und überhaupt einmal nur wahrzunehmen, dass ich existiere. Also dass das wirklich so meinen Alltag durchdringt, das ist eine hohe geistliche Übung. Das wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Also zumindest in dieser Vollkommenheit. Aber das einmal auszuprobieren für eine Zeit seines Lebens. Die Fastenzeit bietet sich ja an, zu sagen, ich reduziere, wie du vorher gesagt hast, vielleicht mal einen Sinneskanal. Ich lasse mal bewusst was weg, um zu schauen, was in diesem leeren Raum dann überhaupt aufgehen mag.
Sitzen, schauen, atmen und hören, was das Leben eigentlich will. Als fastenzeitliche Haltung, das klingt doch interessant.
Da fallen mir auch zwei Episoden ein. Als ich in Stift Altenburg begonnen habe, als Leiter der Sängerknaben, habe ich auch an meinem ersten Arbeitstag, es war ein sonniger Septembertag und die Sängerknaben sind von der Schule hergekommen und ich habe mich im Hof auf die Stiege gesetzt zum Tourismusbüro und habe nur zugehört, wie das klingt, wenn die von der Schule kommen. Um mal wahrzunehmen, in welcher Stimmung kommen die denn überhaupt? Wie sind die heute drauf? Was hört man da für Geräusche? Und die damalige Leiterin des Tourismus, die Tür geht auf und sie kommt raus und sagt, ja, arbeitest du nichts? Was sitzt du da herum und tust du nichts? Also war eben Scherz gemeint. Ich habe gesagt, ich sitze jetzt einmal da und höre einmal, was da überhaupt passiert. Das ist, glaube ich, eine gute Grundhaltung, immer mal wieder innezuhalten und zu schauen, was da denn überhaupt gerade los ist.
Sie hören in der Sendung Perspektiven heute Gedanken zur Fastenzeit von Markus Pfandler-Pöcksteiner. Er ist Psychotherapeut, Komponist, Klavier- und Orgellehrer. 10 Jahre lang hat er die Altenburger Sängerknaben geleitet. Wir haben bisher über das Fasten gesprochen als Reduktion, wie zum Beispiel bei Ritualen. Reduktion, die Halt gibt und die Möglichkeit bietet, durch das Weglassen Raum für Neues zu öffnen. Warum fällt uns das aber so schwer? Warum braucht es zu so einem Schritt oft Überwindung?
Ja, ich glaube, es braucht den Mut, die berühmte FOMO auszuhalten. Die Fear of Missed Opportunity oder die Fear of Missing Out, dass wir ja eigentlich suggeriert bekommen, es gäbe ständig was Erfahrenswertes, es gäbe ständig was Wissenswertes, es gäbe ständig was Erlebenswertes. Und das stimmt. Also schon Frankl hat gesagt, eine der Grundherausforderungen für den Menschen ist, sich darauf einzulassen, aus dem Strom der Milliarden Möglichkeiten nur ein paar herauszugreifen und die zum Leben zu bringen. Und ich glaube, das tut uns weh als Menschen. Es erzeugt eine große Spannung in uns, etwas auszulassen, etwas vielleicht zu verpassen. Auch den Mut zu haben zu sagen, mag sein, dass das wissenswert ist, aber es ist für mich gerade nicht wertvoll. Es gibt für mich gerade einen höheren Wert. Und das ist, glaube ich, eine Spannung, die wir schwer aushalten. Zu sagen, da werde ich was verpassen. Das wird nicht gelebt sein. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt beim Trauern. Das Trauern ist ja das Zuwenden zu dem, was nicht gelebt hat. Oder zu dem, was nicht mehr lebt. Ich wende mich dem zu, was in meinem Leben nicht mehr ist oder nicht sein konnte, was einfach nicht, dem, was nicht gelebt hat, was nicht mehr lebt. Trauer ist ein schmerzhafter Anpassungsprozess und diese neue Wirklichkeit, dass da etwas nicht mehr oder nicht, überhaupt nicht war. Und wenn wir jetzt eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten vorfinden, ist das natürlich eine hohe Spannung zu sagen, Wahnsinn, da werde ich ganz viel nicht erleben. Es wird ganz viel davon nicht sein.
Aber entspricht das nicht eh einem Bedürfnis, das viele Menschen in sich tragen, auch mal etwas weglassen zu dürfen? Wie erleichternd wäre es, nicht auf alles und jedes eine Antwort haben zu müssen, nicht über alles Bescheid wissen, nicht überall dabei sein müssen, nicht jedes Video auf TikTok oder jeden Post auf Instagram anschauen, lesen und verarbeiten müssen. Trends wie Achtsamkeit, Meditation und Yoga weisen darauf hin, dass wir Ruhe und Reduktion mehr und mehr suchen.
Eigentlich warte ich schon ein bisschen auf die Gegenbewegung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht diese derzeit so patriarchal ein bisschen daherkommenden Ideologien vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung gehen. Also die Sehnsucht danach, dass es wieder überschaubarer sei. Also ich kann mich gut an Klienten erinnern, an jugendlichen Klienten, der gesagt hat, er möchte jetzt das Handy mal wegtun für 2-3 Wochen, um zu schauen, was passiert. Also ich glaube, dass es diese Sehnsucht ganz stark gibt und ich glaube, dass der Gegentrend auch kommen wird. Weil es einfach unheimlich wohltuend ist.
Wenn ich nun also zum Beispiel die Fastenzeit nutzen möchte, womit fange ich an? Was lasse ich weg? Muss es gleich das sein, was mir am meisten zusetzt?
Ich mag total gern dieses Bild, dass so ein Mensch und sein Leben wie ein großes Uhrwerk ist, aus vielen großen Rädern und ganz kleinen Rädern. Und die großen Räder sind große Entscheidungen. Soll ich kündigen oder nicht? Das ist ein großes Rad. Und wenn ich an dem drehe, dann gibt es viel Veränderungen im ganzen Uhrwerk. Wirbelt alles ineinander. Soll ich mich trennen oder soll ich mich nicht trennen? Und das sind große Räder, an denen ich drehe. Und erfahrungsgemäß, das Risiko, dass daran das ganze Uhrwerk eher in Unordnung gerät, ist groß. Also auch in der Psychotherapie ist es effektiver, wenn ich an den kleineren Rädern drehe, aber an denen auch wirklich drehe. Insofern glaube ich, ist es effektiver, wenn ich mir einen kleinen Verzicht vornehme und den auch dann wirklich einfach einmal mache. Also eine Abenteuerlust heraus, also im Sinne dieses Unverfügbaren. Ich weiß ja nicht, wo es hinführt. Dann kann ich ja mal sehen, was da passiert. In der Existenzanalyse haben wir ja diese personale Positionsfindung. Das ist eine Methode für jede Form der Entscheidungsfindung oder der Sinnfindung. Ich schaue zuerst mal, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und dann frage ich mich, was brauche ich, dass ich es heute einmal tue. Und dann probiere ich das und mache es heute einmal. Und dann evaluiere ich mal, wie war denn das heute überhaupt. Letztlich das, bei jeder großen Lebensveränderung, die kündigt sich im Kleinen an, um mal darin einen kleinen Schritt zu machen.
Einfach mal anfangen, rät Markus Pfandler-Pöcksteiner. Bei den wenigsten Entscheidungen im Leben wissen wir zu 100%, dass es die richtige ist. Half sure, but wholehearted. Nur halb sicher, aber mit ganzem Herzen. Bleibt noch eine Frage. Wie ist das nun mit Gott? Komme ich dem näher beim Fasten?
Benedikt XVI. Ist ja eine sehr ambivalente Figur aus meiner Sicht. Also gibt es viel Licht und viel Schatten. Und es gibt aber in diesem Klassiker, den er geschrieben hat, in der Einführung in das Christentum, gibt es im Vorwort, das halte ich für einen ganz wichtigen Text, kann ich jedem ans Herz legen, dem das Christentum ein Anliegen ist. Da gibt es einen, finde ich, ganz wichtigen Satz. Da steht, der gläubige Mensch glaubt, dass es etwas gibt, was wesenhaft außerhalb unserer Erfahrungsmöglichkeit liegt. Also das Göttliche ist etwas, was wesenhaft, also a priori, durch uns nicht messbar ist, nicht sichtbar ist, nicht hörbar ist. Und er glaubt auch, dass wir in der Tiefe unserer Seele einen Berührungspunkt damit haben. Das hat mich zutiefst beeindruckt, seit ich diesen Satz gelesen habe. Als Gläubiger glaube ich, dass es etwas gibt, was wesenhaft außerhalb meines Erfahrungshorizonts liegt, aber mit dem ich in der Tiefe meiner Seele eine Berührungsfläche habe. Und um diese Berührungsfläche zu spüren, um sie zu finden, brauche ich, glaube ich, viel Zeit und Ruhe. Und die Möglichkeit, überhaupt ein Organ dafür zu kriegen, wo habe ich diese Berührungsfläche mit meinem Gott. Da braucht man, glaube ich, nicht viel weiter denken, dass es dafür auch die Stille und den Rückzug braucht. Ich finde, man darf das nie vom Sozialen losgelöst sehen. Also wir finden Gott natürlich vor allem auch im Nächsten. Aber auch im Nächsten uns die Zeit zu nehmen, dem wirklich zu begegnen, mit ihm eine Berührungsfläche zu finden, dadurch vielleicht sogar auch im Göttlichen, in ihm, eine Berührungsfläche zu finden. Dazu müssen wir uns einmal frei machen und uns nur auf die Wahrnehmung konzentrieren können, dass wir den anderen überhaupt spüren und wirklich sehen. Wenn dafür die Fastenzeit die Zeit schafft, dann hat sie ihre vornehmste Aufgabe erfüllt.
Markus Pfandler-Pöcksteiner. Heute ist er vor allem als Psychotherapeut tätig, aber auch als Komponist, Klavier- und Orgellehrer. Wir haben ihn auch schon an der Orgel gehört und in der Leitung des Studio Vokale Wien, mit dem wir die Sendung jetzt auch beenden wollen. Fastenzeit ohne Musik für Markus Pfandler-Pöcksteiner nicht denkbar.
Eine tiefe Wahrheit hinter diesem ganzen Fastengedanken, wenn ich mich reduziere und den Fokus ganz genau auf einen Aspekt hinrichte, dann werde ich darin eigentlich wieder die ganze Welt finden. Und es ist sehr interessant, dass in der Renaissance-Musik das auch ein Grundgedanke ist, dass aus dem Immergleichen das immer andere schöpfen. Wenn man sich eine Motette anhört von Palestrina oder von Josquin natürlich, dann der da schon ein einsamer Stern noch am Renaissance und am kontrapunktischen Himmel ist, so ist die musikalische Struktur stets ähnlich. Aber aus dem Immergleichen entsteht das immer neue und immer andere. Und ich glaube, darum kann es gut tun, sich zu reduzieren, etwas wegzulassen, um zu entdecken, dass ich eigentlich in dem Wenigeren, was ich habe, eigentlich wieder die Fülle habe. Das war ein Aspekt, auf den ich nur hinweisen wollte. Also dieses aus dem Immergleichen, das immer andere schöpfen. Quia quisti mortus von Dupré. Das ist auch eine Fastenzeitmotette für die Karthage. Die ist auch wahnsinnig reduziert und unglaublich intensiv im Ausdruck. Echt faszinierend, wie mit ganz wenig Linien und mit ganz wenig Material das eine ganze Welt aufgeht.
Thank you.
Studio Vokale Wien unter der Leitung von Markus Pfandler-Pöcksteiner. Für alle, die noch dran sind, gibt es noch ein PS.
Weil du vorher gefragt hast, ob es einen Tipp gibt, wenn man diesen Verzicht umsetzen will, und weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie kann man mit dem umgehen, dass man auf die 2 Stücke Schokolade verzichtet. Ein ganz wichtiger Zugang, glaube ich, ist der über die Körperwahrnehmung. Also in dem Moment, wo ich mich entscheide, ich verzichte auf was, und dann kommt diese Spannung auf in mir, dass ich dann mir die Zeit nehme, die Augen zu schließen und zu sagen, wo spüre ich denn diese Spannung im Körper? Ich esse jetzt das und das nicht, ich lasse es weg, ich verzichte auf das und das, ich lösche diese App und dann höre ich mal hin und schaue mal in meinem Körper, wo spüre ich jetzt die Spannung, dass das unangenehm ist. Dann lege ich meine Hand mal dorthin und nehme Kontakt auf mit diesem Gefühl. Und dann gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, aber sehr schön ist, ich nehme die Hand raus und mit einem Magneten nehme ich dieses Gefühl mal raus und schaue es mir an und frage mal, worum geht es dir? Was brauchst du? Was willst du? Und also einer der wichtigsten Zugänge zu unserem Unbewussten ist ja die Fantasie. Und egal, welche Wörter ich dann dazu assoziiere, kann ich versuchen, dem mal Raum zu geben, was sich da in dieser Spannung eigentlich zeigt. Und wenn ich das Gefühl versorgt habe, dann nehme ich es wieder zu meinem Körper dazu, weil es gehört ja zu mir. Und dann werde ich merken, dass das Gefühl leichter geworden ist. Also es ist eigentlich wie bei jedem Weglassen, es ist ein kleines Trauergeschehen. Und was müssen wir machen? Uns dem zuwenden. Hinhören, Tuchfühlung aufnehmen, versorgen. Und dann auch wieder gut sein lassen und wieder weitergehen.